Deutschlandfunk. Der Tag.
Wird Theresa May die Staats- und Regierungschefs Europas in Brüssel irgendwie überzeugen können, den Austrittstermin für den Brexit doch noch zu verschieben? Wird es ihr doch noch irgendwie gelingen, im eigenen Parlament eine Mehrheit für den Austrittsvertrag auf die Beine zu stellen? Bei all dem Gegenwind, bei all der Wut, bei all dem Ärger, der inzwischen im Unterhaus von London hochkocht. Das sind alles wichtige, spannende Fragen und doch drohen darüber andere Themen des EU-Gipfels in Brüssel aus dem Blick zu geraten. Und die sind für die Zukunft Europas mindestens genauso wichtig. Eines will ich heute herausgreifen, der Umgang mit China. Denn auf der einen Seite braucht Europa Peking als verlässlichen Partner, auf der anderen Seite wird China mehr und mehr als durchaus machthungriger Konkurrent wahrgenommen. Gibt es in dieser Situation, gibt es in dieser Lage eine kluge Strategie, der dann am Ende auch noch alle zustimmen können. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in Brüssel. Und dann habe ich mich mit meinem Kollegen Klaus Remme in Berlin verabredet. Dort verlängert der Bundestag heute ein weiteres Mal das Bundeswehrmandat für Afghanistan. Aber die politischen Zweifel an der Mission wachsen. Und ich habe mich auch gefragt, wie erleben eigentlich die Soldatinnen und Soldaten ihren Einsatz vor Ort? Das will ich von Klaus Remme wissen. Schließlich war er vor kurzem selbst noch im Feldlager in Mazar-i-Sharif. Deutschlandfunk, der Tag, heute mit Jasper Barenberg. So ist es ja eigentlich immer, wenn sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf den Weg zu einem EU-Gipfel nach Brüssel machen. All die geplanten und wichtigen Themen drohen alle ein wenig in den Hintergrund zu rücken, weil es an irgendeiner Stelle wieder einmal gerade brennt. Seit vielen, vielen Monaten ist das eigentlich nur ein Thema. Wie geht es weiter mit dem Brexit? Dabei soll heute beim Abendessen im Ratsgebäude in Brüssel auch ein Thema besprochen werden, das auf lange Sicht von großer Bedeutung sein dürfte, nämlich wie will Europa in Zukunft mit der Wirtschaftsmacht China umgehen, wo Peking überall in der Welt doch seine Muskeln spielen lässt. Als Partner, als Konkurrent. Von Bettina Klein in Brüssel wollte ich deshalb wissen, wie viel Raum für das Thema überhaupt bleibt, wenn sich doch alles wieder um den Brexit dreht.
Also man hat für heute ganz klaren Raum geschaffen für ein Abendessen, das sich um die externen Beziehungen drehen soll. Und da soll China im Fokus stehen und das Hauptthema sein. Ob es dazu kommt und ob es dazu bleibt, das sind wir alle sehr gespannt. Es kann natürlich sein, je nachdem, wie sich die Verhandlungen am Nachmittag in Sachen Brexit entwickeln. Dafür sind allein schon 4 Stunden angesetzt. Wenn sich das weiter verschiebt, wenn es Uneinigkeit gibt, kann es natürlich sein, dass wir ein Abendessen auch nochmal zum Brexit bekommen und man sich dann hinterher über China unterhält. Aber ich glaube, alle sind doch irgendwie einigermaßen optimistisch, dass jetzt nicht die gesamte Choreografie hier über den Haufen geworfen wird. Und wir sind gespannt, ob es zu einem China-Abendessen mit chinesischem Porzellan, ich weiß es nicht, kommen wird.
Wie wichtig finden denn die Staats- und Regierungschefs dieses Thema, dass es auf die Agenda gesetzt wird, spricht ja schon dafür, aber wie wichtig ist das in der Runde?
Sehr inzwischen allgemein in der Europäischen Union, muss man sagen. Also natürlich heute ist Brexit einfach im Fokus, weil das einfach ein Thema ist, wo noch keine Lösung absehbar ist, heute Nachmittag jedenfalls. Und das bewegt, glaube ich, die Gemüter sehr viel mehr. Insgesamt muss man sagen, ist die Europäische Union inzwischen aufgewacht. Es gab auch Papiere und Dokumente und Vereinbarungen in früheren Jahren. Aber man ist jetzt mit der Tatsache konfrontiert, dass sich eben China von einem Entwicklungsland hin zu einem strategischen Player entwickelt hat. Ein wirtschaftlicher Konkurrent ist, ein Wettbewerber, ein Handelspartner, der aber gleichzeitig auch versucht, in Europa Einfluss zu gewinnen. Manche halten das jetzt für sehr spät, diese Strategie, die versucht wird. Aber immerhin, die Kommission hat vor einigen Tagen ein Papier veröffentlicht, über das heute diskutiert werden soll, eine Gesprächsgrundlage also. Und die hat ganz gute Noten bekommen, auch wenn nicht alle mit allem übereinstimmen, wie man hört. Die Kommission hat 10 konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Und das Ganze steht so unter der Überschrift einerseits Zusammenarbeit, andererseits aber zu unseren Bedingungen. Man will eine Diskussion anstoßen, da einen realistischeren Blick auf China eben bekommen, einen bestimmteren, und man will sich eben auch aktiver positionieren gegen kritikwürdiges Verhalten. Also Diebstahl geistigen Eigentums ist immer sozusagen ein Stichwort. Menschenrechte, insgesamt die undemokratischen Strukturen, die eben in den Markt und in andere Länder hineingetragen werden könnten. Wir kennen alle die Diskussion um 5G und Huawei. Da will die Kommission übrigens nach dem Gipfel einen konkreten Vorschlag für eine EU-weite Herangehensweise unterbreiten, was vernünftig klingt, weil die Argumente gegen eine Beteiligung des chinesischen Konzerns im Augenblick ja so ein bisschen auch zerrieben werden in den Auseinandersetzungen mit den USA zum Beispiel. Das macht die Argumente dagegen nicht weniger wichtig, sagen die Kritiker. Gleichzeitig drohen aber auch mögliche wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen von China und das kann die EU womöglich wirklich auch nur gemeinsam durchstehen.
Du hast zu Beginn gesagt, China ist auf der einen Seite ein Wettbewerber, auf der anderen Seite natürlich ein Handelspartner, in manchen diplomatischen Fragen auch gewünscht, jedenfalls aus europäischer Sicht ein Partner, etwa wenn es um freien Welthandel geht. Aber ist das sozusagen der Spagat, innerhalb dessen sich die EU irgendwie positionieren muss, wie man sich da verhalten will gegenüber diesem Wirtschaftsgiganten?
Genau, man muss diesen Spagat hinbekommen und man stellt sich hier wirklich, habe ich den Eindruck, auch so ein bisschen auf die Hinterfüße und sagt, also wir müssen einfach anerkennen, was für ein starkes Land das geworden ist. Und da fehlt es, eine wirkliche Strategie, die eben auch die Europäische Union jetzt festlegt und sagt, bitteschön, haltet euch an Umweltstandards, haltet euch an Standards, was die Menschenrechte angeht, dass man wirklich versucht, den Handel auch daran zu knüpfen, aber gleichzeitig eben sagt, wir brauchen China auch als strategischen Partner. Da gelten als Beispiele etwa das Klimaabkommen, sozusagen, wo man China eben auch mit ambitionierteren Emissionswerten an Bord bekommen will. Beim Iran-Abkommen war China eben auch mit dabei. Ne? Also man versucht es irgendwie auch so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche und sagt, also hier, ihr seid ein wichtiger Partner und wir brauchen euch natürlich auch als Wirtschaftspartner. Auf der anderen Seite sind wir auch wer und wir versuchen jetzt hier wirklich auch mal unsere Bedingungen zu diktieren und das auch eben in Abkommen in der Zukunft festzuschreiben.
Jetzt erleben wir gerade heute, dass der chinesische Staatschef Xi in Italien zu Besuch ist und man den Eindruck gewinnen muss, dass Italien schon Nägel mit Köpfen bei diesem Thema macht, weil es ein Abkommen geben soll, das unterzeichnet werden soll. Italien will sich als erste große Wirtschaftsnation der chinesischen Initiative Neue Seidenstraße anschließen. Wie wird das in Brüssel aufgenommen?
Naja, schon kritisch. Ne? Also man verspricht sich eben davon, was sich alle dann immer vom Handel mit China versprechen. Wirtschaftliche Vorteile, Investitionen, andersherum Exportmöglichkeiten. Dann Handel mit einem Land wie China. Die Chinesen gucken eben nicht so auf Menschenrechte oder demokratische Rechte. Das ist für einige undemokratische Staaten natürlich auch immer ein Argument. Und die Europäische Union schaut natürlich da sehr besorgt drauf und sieht das mit einigem Unbehagen. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb man jetzt verstärkt darauf setzt, hier eine gemeinsame Position überhaupt erstmal zu entwickeln.
Und wie aussichtsreich ist diese Strategie, das hinzubekommen, wenn jetzt Italien beispielsweise schon ausschert in gewisser Weise?
Ja, wie immer ein mühsames Bohren dicker Bretter, wo man wirklich erst am Anfang steht und man hat ja auch mit Italien auch noch andere Probleme. Also es ist jetzt irgendwie erstmal aufs Gleis gesetzt. So fängt es ja oftmals hier an in der Europäischen Union mit einem Papier der Kommission, wo eben, wie gesagt, manche sagen, das kommt irgendwie viel zu spät. Aber auch China-Kenner finden das eigentlich ganz gut, gerade wenn man versucht, wirklich einen eigenen Standpunkt hier zu formulieren und China auch damit zu konfrontieren. Mhm. Und zu sagen, ihr könnt jetzt nicht auf eure Basis hier mit uns Handel treiben. Heute Abend wird erstmal ein Papier vorbereitet, zunächst mal für den EU-China-Gipfel am 9. April. Das ist ja auch ein Novum, das wird sozusagen dann hier auch in Brüssel stattfinden. Für die Vorbereitung dienen jetzt schon einige Treffen dieser Art. Man wird China in bestimmten Bereichen mehr Marktzugang gewähren, setzt auf bilaterale Abkommen und soll dann im nächsten Jahr versucht werden, ein Handelsabkommen da ins Auge zu fassen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bis aus der Debatte beim Abendessen dann ein konkreter Plan, eine konkrete Strategie wird, da wird noch was vergehen. Ein Jahr mehr?
Ja, ein Jahr sicherlich, aber ich kann nur empfehlen, das auch mal nachzulesen. Also diese 10 Maßnahmen der Europäischen Kommission, die sind ja schon öffentlich und das ist schon ganz interessant, sozusagen, dass man versucht, eben China auch auf bestimmte Dinge zu verpflichten und gleichzeitig eben auch Zusammenarbeit anzubieten. Das muss alles natürlich in Verträge, in bilaterale Abkommen oder eben in ein EU-China-Handelsabkommen dann einfließen und das wird ganz bestimmt noch ein Jahr dauern. Wir haben hier bald Wahlen, bevor hier wieder handlungsfähige Politiker in der Kommission, im Parlament sitzen, wird es eben das Jahr über wahrscheinlich nicht dauern. Also so realistisch muss man einfach sein. 2020 wird das Jahr sein, wo man sich dann darum wird kümmern können.
Wir stehen an diesem Ehrenhain und können 102 Namen lesen, die ihr Leben im Einsatz für eine bessere Welt, für eine friedlichere Welt gelassen haben. Namen von 53 Deutschen, 20 US-Amerikanern, 10 Norwegern und noch weitere 19 Namen von Soldaten, die ihr Leben in Afghanistan gelassen haben.
Totengedenken im deutschen Feldlager in Afghanistan. Vor 17 Jahren begann dort der Einsatz der Bundeswehr. Heute verlängert ihn der Bundestag um ein weiteres Mal. Kampfverbände gibt es dort seit 2015 nicht mehr, aber immer noch etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten. Sie helfen vor allem bei der Ausbildung der afghanischen Streitkräfte. Heiko Maas, der Außenminister, hat sich bei der Bundeswehr in Afghanistan vor kurzem dafür stark gemacht, die Mission gerade jetzt nicht in Frage zu stellen.
Dieses Land zu verlassen zum jetzigen Zeitpunkt würde nach meiner Einschätzung dazu führen, dass all das, was sehr mühselig, sehr langsam aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, auch sehr schnell in sich zusammenbrechen würde.
Aus unserem Hauptstadtstudio war Klaus Remme als Beobachter bei diesem Besuch dabei. Hallo Klaus in Berlin.
Hi, grüß dich, Jasper.
Was war dein Eindruck in diesem deutschen Feldlager? Wen will Heiko Maas da überzeugen? Die Bundestagsabgeordneten zu Hause in Berlin oder die Angehörigen der Bundeswehr, die Soldatinnen und Soldaten vor Ort im Feldlager?
Also das Setting, in dem dieser Ton fiel, das war in der Tat eine Ansprache an Soldaten. Wir waren am Abend zuvor in Mazar-i-Sharif gelandet, übrigens mit einer ungeschützten Regierungsmaschine. Das war auch schon mal anders. Aber in diesem Falle war es ein großer A340. Und am nächsten Tag kam es dann zu diesem Treffen mit den Soldaten. Ich habe ihn, sagen wir mal, zusammen mit Soldaten in wenigen Tagen eigentlich zweimal erlebt. Einmal kurz davor in Mali, zusammen mit Bundestagsabgeordneten. Und diesmal in Afghanistan waren keine dabei, obwohl diese Reise erkennbar eine in Anführungszeichen Werbetour war für das Mandat. Denn Heiko Maas wusste natürlich, dass heute die entscheidende Abstimmung ansteht. Und insofern glaube ich, dass das, was er da gesagt hat, natürlich eine Ermutigung, eine Ermunterung, eine Bestätigung war für die Soldaten. Aber es war sicher auch, er wusste, dass die Kameras laufen für das Publikum zu Hause.
Denn man stellt sich ja schon vor, dass es natürlich und selbstverständlich nicht nur hier zu Hause, sondern auch unter den Soldatinnen und Soldaten vor Ort im Einsatz eine Debatte darüber gibt. Macht das alles Sinn hier? Was können wir hier erreichen? Hast du davon irgendetwas mitbekommen?
Das war in Afghanistan etwas schwierig. Wir waren dabei, als der Minister mit den Soldaten redete. Das ist ein Tagesordnungspunkt, relativ Routine, sage ich mal, bei einem solchen Ministerprogramm. Aber häufiger ist es dann auch so, dass wir den einen oder anderen Soldaten praktisch vor der Kamera oder dann auf dem Mikrofon oder mit dem Mikrofon befragen können. Die mitreisenden Journalisten, das war diesmal schwierig. Also da mussten wir wirklich erst 4 oder 5 Mal nachfragen und unseren wirklich dringenden Wunsch äußern, dass wenn wir schon in dem größten Feldlager der Bundeswehr im Ausland sind, dass wir dann mit Soldaten sprechen können. Und zwar nicht nur, sagen wir mal, im Hintergrund unter 3, sondern auch dann im Ton und im Bild. Das ist nur einmal gelungen, indem uns dann ein Oberst an die Seite gestellt wurde, einer der erfahrensten Ausbilder, den ich dann auch in der Berichterstattung eingebunden habe. Aber insofern habe ich wirklich kein gutes Gefühl, was, sagen wir mal, ein Großteil der Truppe denkt. Und ich schaue zurück auf Studien, die durchgeführt wurden, wo es um die Belastbarkeit und die Belastung der Soldaten geht, über die Zufriedenheit derer, die im Afghanistan-Einsatz waren. Diese Studien sind nur bedingt tauglich für den aktuellen Stand, denn das war zu einem Zeitpunkt, als in Afghanistan die Bundeswehr noch im Kampfeinsatz war. Aber auch da habe ich Daten, wenn ich etwa sehe, dass nur 18% der Befragten damals der Meinung waren, dass die deutsche Politik ungeteilt hinter der Arbeit der Bundeswehr in Afghanistan steht, dann sieht man da eine gewisse Skepsis und die wird sich dann ja auch heute niederschlagen, wenn wir das Abstimmungsergebnis kennen werden.
Wir reden zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht ganz feststeht, aber du gehst auch davon aus, dass diese Verlängerung heute mit Mehrheit beschlossen wird?
Ja, das ist wohl so. Also die Mehrheit, die ist nicht in Gefahr. Die eigentliche Geschichte, glaube ich, ist, dass wir alle merken, dass die parteiübergreifende Unterstützung des Einsatzes bröckelt und dass die nagenden Fragen am Sinn und am Zweck dieses Einsatzes zunehmen. Wir haben ja diese große Zäsur gehabt von 2014 zu 2015, Kampfeinsatz vorbei, ISAF, internationaler Kampfeinsatz vorüber. Und dann begann dieser Ausbildungseinsatz, wo die Bundeswehr immer noch beteiligt ist und wo sich viele fragen, kommen wir wirklich weiter? Ist das die Kosten wert?
Wer ist da besonders skeptisch in der politischen Öffentlichkeit, sagen wir mal im Bundestag?
Also wenn ich mir mal anschaue vor einem Jahr, ja, schauen wir mal aufs Abstimmungsergebnis. Es hat 447 Ja-Stimmen gegeben, 180 Nein-Stimmen. Also da sagt man zunächst mal, also das ist doch eine breite Unterstützung im Parlament. Aus der CDU gab es keine Gegenstimme, SPD 8 Gegenstimmen, AfD grundsätzlich dagegen, die FDP geschlossen dafür. Die Linke grundsätzlich dagegen und die Grünen, die waren in Sachen Afghanistan schon immer ein schwieriger Fall. Ich glaube, die Fraktion wird auch heute geteilt sein. Rechne damit, dass die Zahl der Nein-Stimmen, das war etwa die Hälfte vor einem Jahr, noch einmal zunimmt.
Was bedeutet das alles für die weitere Zukunft dieses Einsatzes, der ja in einem Land stattfindet, wo man jetzt wirklich nicht sagen kann, dass die Gefahren vorüber sind, dass die Gewalt in dem Land abnimmt, dass die Sicherheitslage besser wird. Im Gegenteil, die USA machen keinen Hehl daraus, dass sie am liebsten raus wollen. Es gibt Verhandlungen mit den Taliban, aber kein Mensch kann im Moment sagen, ob die irgendwo hinführen wird. Das ist eine sehr ungewisse Situation, ja auch mit Blick auf den deutschen Einsatz.
Ganz, ganz schwieriges Umfeld, diese Entscheidung heute in diesem Jahr. Und das ist ja ein Grund dafür, warum der Bundesaußenminister nicht nur bei den Besuchen der vergangenen Woche, sondern generell argumentiert, dass dieses Jahr nun wirklich der absolut falsche Zeitpunkt wäre, Afghanistan zu verlassen, das Mandat nicht zu verlängern, weil eben all diese Imponderabilien, die du aufgezählt hast, in diesem Jahr besonders augenfällig sind. Wir wissen nicht und vielleicht sind wir in ein paar Monaten schlauer, was aus den Gesprächen mit den Taliban wird. Wir wissen nicht, was Donald Trump will. Vielleicht wissen wir das in ein paar Monaten. Wir wissen sicher, dass wenn die Amerikaner gehen, wir auch gehen müssen. Wir wissen nicht, wie sich die Sicherheitslage entwickelt. Also da ist ganz, ganz viel im Fluss. Und deswegen argumentiert die Bundesregierung, sollten wir diesen Einsatz verlängern, unverändert, wie es im Mandatstext heißt. Und das ist der Hebel für die skeptischen Stimmen, die da sagen, warum unverändert? Wir müssen uns doch anpassen, wenn so viel im Fluss ist, wenn zum Beispiel die Amerikaner deutliche Warnungen zeigen. Warum erwähnen wir das im Mandatstext nicht? Warum beschließen wir nicht ein kürzeres Mandat, um schneller in der Lage zu sein, uns an mögliche Veränderungen anzupassen?
Mhm. Und hast du unterm Strich einen Eindruck, was die Bundesregierung angeht und die Fraktionen, die sie tragen, es gibt so etwas wie einen Plan für alle Eventualitäten, aber man muss sich zurückhalten, weil im Moment zählt vor allem, wir bleiben erstmal dabei.
Nein, den gibt es nicht. Es gibt keinen Abzugsplan, auch nicht in einer Schublade, sagen wir mal, die überzeugend aufgezogen werden könnte. Das ist ja auch Teil der Kritik zum Beispiel der FDP, die in einem Entschließungsantrag heute ihre Meinung deutlich macht. Auch wenn die Empfehlung der Fraktion Zustimmung ist, wird es Gegenstimmen geben. Ich habe hier die persönliche Erklärung von 11 Abgeordneten, darunter durchaus Prominente wie Wolfgang Kubicki, Parteivize, oder Nicola Beer, die Generalsekretärin, die sagen, wir stimmen diesem Mandat nicht zu, wir können es nicht, weil es keine Aussicht auf ein Mandatsende innerhalb der nächsten Jahre zeigt. Das können wir nicht mittragen. Wir sind uns bewusst, dass wir uns, bevor wir abziehen, intensiv mit Bündnispartnern abstimmen müssen. Aber so begründen sie ihr Nein. Und insgesamt als Fraktion fordert man erstens eine gründliche Evaluierung dieses Einsatzes während der gesamten Zeitdauer. Zweitens eine Evaluierung des aktuellen Mandats, also diese Ausbildung. Wir bilden ja im Moment afghanische Streitkräfte aus. Was bringt das? Das will man wissen. Einen solchen Bewertungsbericht gibt es im Moment nicht. Und, da kommen wir zum Anfang zurück, die Freien Demokraten wollen für den Fall einer signifikanten Reduzierung der Amerikaner sicher sein, dass es einen vollständigen Abzugsplan gibt innerhalb der internationalen Mission.
Klaus, bei all dieser Unsicherheit auf dem politischen Parkett, bei den politischen Zweifeln, die Hand und Fuß haben, die du gerade erklärt hast, wenn wir das nochmal zurückbinden an die Soldaten, und ich weiß, es ist immer schwierig vor Ort mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen, aber hast du bei all deinen Besuchen über den Verlauf der letzten Jahre eine Ahnung davon bekommen, wie schwierig das auch für die Betroffenen ist, dort einen Einsatz durchzuführen, der unter so schwierigen Vorzeichen steht und mit so ungewisser Zukunft?
Na, ich glaube, dass diejenigen, die dort sind, zunächst einmal doch anerkennen, dass ein solcher Konflikt, und da können wir auch über Afghanistan hinwegschauen, ich hatte den Einsatz in Mali erwähnt, auch inzwischen ein großer Bundeswehreinsatz, auch da viele hundert Soldaten, Beide Orte sind praktisch wie gemacht für die Erkenntnis, dass ein solcher Konflikt militärisch alleine nicht gewonnen werden kann. Dass man sich also auch als Soldat in einer Art Netzwerk sieht, zusammen mit politischen, diplomatischen und zivilen Mitteln. Und ich vermute, dass die Mehrheit sagen würde, um wirklich Wirkung zu zeigen, muss ein solches Engagement langfristig angelegt sein. Also wenn wir zum Beispiel mit diesem Oberst gesprochen haben, da in Mazar-i-Sharif, der sagt, ich bilde jetzt diese Truppe aus, die afghanischen Streitkräfte, völlig andere Lernkultur. Das kann man nicht über Nacht umkrempeln, da reichen auch ein, zwei Jahre nicht. Vermutlich wird man sowieso nur diejenigen überzeugen können, die deutlich jünger sind. Ich habe es in der Berichterstattung heute Morgen erwähnt, Durchschnittsalter in Afghanistan, ja, wenn ich rumfrage und ich schließe mich da selbst mit ein und man schätzt das vom Bauchgefühl her, dann liegt man eigentlich völlig falsch. Ich hatte gedacht, na, vielleicht Mitte 30, junges Land, das Durchschnittsalter in Afghanistan liegt unter 18. Und dann weiß man etwa, wie groß das Potenzial ist, wenn man sich daran macht, eine solche Generation zu überzeugen. Aber wir wissen auch, 18, das reicht nicht aus, um eine persönliche Erinnerung an den Frieden zu haben.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 21. März 2019. Heute mit Jasper Barenberg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.